Hier ist WDR 2 Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit dem Arzt und Theologen Manfred Lütz über Palmen, Hasen und Christen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bayern hatte zuerst eins, dann zogen wir im Westen nach und jetzt führt Horst Seehofer im Bund auch eins an, ein Heimatministerium. Und während im Netz darüber gespottet wird, ob künftig in den Schulen alle Kinder Lederhosen tragen müssen oder in den Kantinen deutscher Hausmannskost serviert wird, überlege ich heute in den WDR 2 Sonntagsfragen mit Manfred Lütz, wie wir es denn mit der Religion halten wollen. Bei uns leben 50 Millionen Christen. Ist das Christentum ein Fall fürs Heimatministerium?
Naja, in gewisser Weise schon. Ich finde, wenn man das mal so beobachtet, wir reden vom christlichen Menschenbild, wir reden vom christlichen Abendland, von christlichen Werten reden alle, aber keiner weiß ja nicht genau, was christlich dabei bedeutet. Und vor allem die Christen selber schämen sich sicherheitshalber für ihre eigene Geschichte, ohne sie wirklich zu kennen. Und das finde ich eigentlich dramatisch. Wir bräuchten eigentlich Aufklärung über das Christentum, wenn man das überhaupt noch sozusagen in den Debatten ernst nehmen soll.
Und wir brauchen diese Aufklärung, weil wir uns auch gerne vom Islam abgrenzen möchten und sagen möchten, wir wollen das christliche Abendland bewahren und die Werte bewahren. Was heißt denn christliches Abendland?
Also ich glaube gar nicht, dass es gut ist, sich vom Islam abzugrenzen. Das ist, finde ich, gar nicht so sehr mein Thema, sondern man sollte erst mal gucken, was heißt eigentlich christlich? Und da sagt ja natürlich jeder, der eine sagt, ich lese die Bibel so, der andere liest die Bibel so und es gibt Rechtsausleger, die sagen, das christliche Abendland, das wollen wir verteidigen. Und die singen dann Weihnachtslieder in der Adventszeit, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Oder es gibt Gregor Gysi, der zum Beispiel sagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, werde die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Der sagt, Christentum ist wichtig für diese Gesellschaft, für den Kitt, der die Gesellschaft zusammenhängt. Also verschiedene Interpretationen gibt es, aber es gibt nur eine Geschichte des Christentums. Und die ist nicht beliebig. Und da ist es eigentlich wichtig, dass die Christen selber zumindest, aber auch eigentlich die Atheisten, wissen, wie die Geschichte des Christentums in den 2000 Jahren gelaufen ist. Und da gibt es nach wie vor die ganzen Klischees, die die Hitlers und die Honeckers in die Köpfe gebracht haben.
Aber wenn das der Kitt ist, der so eine Gesellschaft zusammenhält, inwiefern kann denn dann das Christentum eine Stütze für uns sein und für das Miteinander?
Ja, da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Ich habe ein Buch geschrieben, Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Toleranz ist eine christliche Erfindung zum Beispiel. Das wusste ich nicht. Tolerantia hieß im klassischen Latein Lasten tragen, Baumstämme tragen. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Das heißt, Toleranz ist eine christliche Erfindung. Welcher Christ in Deutschland weiß das? Und Leute, die intolerant sind und gleichzeitig mit christlichem Abendland durch die Gegend laufen, die sind nicht christlich. Die haben nicht eine falsche Meinung über das Christentum. Das entspricht nicht dem, was Christen in 2000 Jahren als Christentum gelebt haben.
Sie haben den aktuellen Forschungsstand zum Christentum zusammengefasst, auf Basis dessen, was Arnold Angenent und andere geschrieben haben. Worin besteht denn jetzt der Skandal, wenn Sie das Buch Der Skandal der Skandale genannt haben, was natürlich schön verkaufsträchtig ist?
Der Skandal ist, finde ich, dass wir nur eine Skandalgeschichte des Christentums kennen. Es gab wirkliche Skandale, dass es überhaupt Kreuzzüge gegeben hat und so weiter. Das ist skandalös, dass Ketzer getötet worden sind, das ist skandalös, all das. Aber es ist der Stand der heutigen Forschung zu Inquisition, auch zu Hexenverfolgung, zu all diesen sogenannten Skandalen, bis hin zum Missbrauchsskandal. Und mein Ehrgeiz war eigentlich, auf 286 Seiten alle sogenannten Skandale der Christentumsgeschichte auf dem heutigen Stand der Wissenschaft darzustellen, damit wir Debatten über das Christentum mal auf einem anderen Niveau führen.
WDR 2 mit den Sonntagsfragen. Als Angela Merkel gefragt wurde, was sie gegen die drohende Islamisierung in Deutschland tun wolle, da hat sie vorgeschlagen, mal wieder in einen Gottesdienst zu gehen oder bibelfester zu werden. Dafür gab es dann sehr viel Spott, aber so rasend komisch ist der Vorschlag doch gar nicht. Denn, Manfred Lütz, wenn man christliche Werte beschwört, dann sollte man doch auch einigermaßen Ahnung davon haben, worauf die fußen. Die Kanzlerin hat gesagt, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Warum verlässt so viele Christen der Mut, das zu sagen?
Also ich glaube, viele Christen schämen sich selber für ihre eigene Geschichte, ohne sie zu kennen. Und deswegen finde ich, die Christen selber können sich nicht damit zufrieden geben, wie die Kanzlerin gesagt hat, mal einfach in die Kirche gehen. Das ist gut und schön, das soll man auch tun, ja. Aber man muss auch in einer Gesellschaft, die auch intellektuell ein bisschen anspruchsvoll ist, wo es sehr gescheite Atheisten gibt, die Anfragen haben an das Christentum, da muss man sich rechtfertigen können. Das steht auch in der Bibel, wenn man das genau liest.
Ja, aber wie lege ich denn Rechenschaft ab oder wie rechtfertige ich zum Beispiel Dinge, die im Namen der Kirche passiert sind, wie Geldverschwendung, Kindesmissbrauch? Dafür wird man ja dann in Haftung genommen, wenn man sich als Christ outet. Und hat da gar kein Gegenargument. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich da rechtfertigen sollte.
Nee, da kann man sich auch nicht rechtfertigen und da hat man auch kein Gegenargument. Also ich finde ja zum Beispiel in der Missbrauchsdebatte, da habe ich mich sehr dran beteiligt, weil ich selbst auch Psychiater bin. Ich finde, als Katholik, Missbrauch durch einen Priester an einem Jugendlichen oder einem Kind ist viel schlimmer, als wenn das jemand anders macht. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ich verstehe das manchmal gar nicht, warum die Leute denken, also als Katholik würde man das alles irgendwie mit rosa Brille sehen. Gerade als Christ bin ich doch besonders beschämt. Das ist doch besonders schlimm.
Aber warum hilft uns diese Institution gar nicht mehr im Alltag? Das ist ja das Gefühl, was viele auch Christen haben, dass ihnen die Kirche nicht mehr richtig hilft und dass ihnen auch dieser Glaube gar nicht hilft, dabei den Alltag zu bewältigen.
Also muss man natürlich wieder fragen, wer ist die Kirche? Also die Kirche ist ja nicht nur der Papst, den finden übrigens viele ganz toll. Also die Kirche sind wir natürlich alle selber. Ich bin Psychotherapeut. In der Psychotherapie ist immer ganz wichtig, natürlich die Defizite des Patienten auch zu sehen. Aber dann auch darüber zu sprechen, was seine Ressourcen sind. Und wenn wir dauernd nur das Christentum in die Tonne hauen, dann fragt sich auch, was bleibt in unserer Gesellschaft eigentlich noch übrig? Ja? Was wollen Sie einem jungen Mann, der in den Dschihad ziehen will, als Alternative anbieten? Wollen Sie dem sagen, geh mal Shopping bis zum Abwinken oder ein Wellnesszentrum? Wir müssen auch auf Sinnfragen Antworten haben. Und da sagt selbst Gregor Gysi, das Christentum hat Antworten.
WDR 2.
WDR 2 mit dem Theologen Manfred Lütz und einem Auffrischungskurs am Palmsonntag für alle, die sich für ihre Wurzeln interessieren. Woran denken Christen am Palmsonntag?
Christen denken an Palmsonntag, an den Einzug Jesu in Jerusalem, der noch mit Trara passierte. Die waren alle ganz begeistert. Er kam auf einen Maulesel. Und das ist übrigens auch, als ich mich jetzt mit der Geschichte des Christentums beschäftigt habe, eigentlich ganz toll, wenn man sich überlegt, im Judentum gab es Jahwe-Kriege. Ja? Der Prophet Mohammed ist auch zu Pferde geritten, hat Kriege geführt. Und Jesus ist genau das Gegenteil. Also der kommt nicht, um Krieg zu führen, der kommt auf einen Maulesel, damit können sie keine Kriege führen. Und der kommt nicht, um zu kämpfen, sondern um sich selbst töten zu lassen. Und so beginnt für uns Christen an Palmsonntag die heilige Woche, Karwoche, wo wir sozusagen versuchen, das Leiden Christi nachzuempfinden. Und dazu ist die Passionsfrömmigkeit, also sich hineinzuversetzen in das Leiden Christi, damit ist die moderne Individualität entstanden. Das heißt, dass man überhaupt die eigene Psyche wahrnahm, im Mitfühlen mit der Mutter Gottes, also mit Maria, die mit dem toten Sohn ja so abgebildet ist. Das ist sehr, sehr deutsch, das deutsche Vesperbild. Gibt es von Michelangelo dann später, aber das ist nach deutschem Vorbild. Und dieses Hineinfühlen in das Leiden Christi führte dazu, dass überhaupt so psychologische Phänomene beschreibbar wurden. Die Mystikerinnen des Mittelalters haben das gemacht, Herzeleid, dass man den Schmerz, das Leiden empfinden kann und dadurch erst mitleiden kann mit anderen leidenden Menschen. Das Mitleid ist eine christliche Erfindung. Die Heiden hatten kein Mitleid. Also bei den Römern, wenn jemand behindert war, der war von den Göttern geschlagen, mit dem sollte man sich am besten nicht beschäftigen, sonst wurde man auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen haben plötzlich die Leidenden, die in Not geratenen, was Papst Franziskus immer sagt jetzt, die Menschen am Rande in den Mittelpunkt gestellt. Und das war völlig neu.
Karfreitag ist der Todestag von Jesus. Was ist da erlaubt bei uns und was nicht?
Ja, da gab es früher ganz strenge Regeln, jetzt sind die ein bisschen milder, ein bisschen rheinischer in der Form, würde ich mal sagen. Also ich sag mal so, die Fastenzeit halte ich persönlich, wenn ich das mal sagen darf, nie so streng, wie ich eigentlich sollte. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt darüber reden. Wobei man an Sonntag nicht fasten darf, weil das der Tag des Herrn ist. Aber sonst soll man das eigentlich schon. Es gibt zwei ganz strenge Fasten- und Abstinenztage. Das ist der Aschermittwoch und der Karfreitag. Und da versuche ich möglichst nichts oder fast nichts zu essen. Man sagt offiziell, eine sättigende Mahlzeit ist erlaubt. Und das ist natürlich auch interpretierbar, ja. Und wie lange so eine Mahlzeit dauert, ist auch nicht festgelegt.
Tanzen?
Tanzen ist natürlich an Karfreitag nicht erlaubt. Da gibt es ja auch eine gesellschaftliche Debatte drüber, ob jetzt die Christen anderen Leuten vorschreiben können, ob sie tanzen sollen oder nicht. Ich kann das auch ganz gut verstehen. Andererseits müssen wir uns fragen, ob wir das Christentum tatsächlich noch für eine Stütze der Gesellschaft halten. Und wenn es dazu führt, dass man als Atheist zum Beispiel sagt, naja gut, ich brauche ja nicht 365 Tage im Jahr tanzen, dann respektiere ich jetzt mal sozusagen auch die Verletzbarkeit von Christen, dass ich an dem Tag jetzt nicht auf den Putz haue, das kann ich ja dann am Tag davor oder am Tag danach tun. Dann ist das, finde ich, auch eine Form von Respekt vor anderen Meinungen.
Wie kommen die Hasen zu
Ja, Ostern? Das hat jetzt mit dem Christentum wieder gar nichts zu tun, sondern das ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Ja, der Hase, ging mir immer davon aus, dass sie sich permanent fortpflanzen. Ich sag mal, die Assoziation zum Osterfest ist dann ein bisschen oberflächlich. Wir glauben als Christen, dass Jesus zu Ostern auferstanden ist und dass damit die Menschheit erlöst ist. Das ist für, glaube ich, für Nichtchristen ein ganz schwieriger Gedanke, Auferstehung. Aber ich glaube, diese Auferstehungshoffnung, die hat man auch am Grab eines geliebten Menschen. Und dass diese Hoffnung eine Antwort bekommt, Das feiern Christen an Ostern.
Hier ist WDR 2 mit Gisela Steinhauer.
Und mit dem Psychiater und Theologen Manfred Lütz, der sagt, Menschen ohne Geschichte sind schwer gestört, denn sie wissen nicht, wer sie sind. Und deshalb plädiert er dafür, sich auch mit der eigenen Religionsgeschichte zu beschäftigen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Der Theologe und Psychiater Manfred Lütz hat erfahren, dass jeder Mensch eine Geschichte braucht, um zu wissen, wer er ist. Es ist also gut, die Wurzeln zu kennen, auch die religiösen. Was ist denn am Christentum erhaltenswert und an dieser Geschichte?
Sehr aktuell, auch politisch aktuell, Internationalität ist eine christliche Erfindung, das wusste ich so auch nicht. Das heißt, die Christen glaubten nur an einen Gott, der alle Menschen geschaffen hat und alle Völker geschaffen hat. Während für die Stammesreligion war jemand, der einem anderen Stamm angehörte, den nannte man gar nicht Mensch, der hatte gar nicht den Titel, den konnte man auch umbringen, das war kein Mord. Und die Christen haben zum ersten Mal gesagt, es gibt kein auserwähltes Volk, alle Völker sind gleich. Das heißt, Internationalität ist eine christliche Erfindung und das war auch der Effekt für das Karlsreich. Und die einzige Leistung Karls des Großen, die man heute noch feiern könnte, wäre die Christianisierung gewesen. Die Christianisierung der Germanen, die hat nämlich dazu geführt, dass die germanischen Völker sich nicht gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben, wie das vorher üblich war, sondern so sagen es die Reichstheoretiker Karls des Großen, es gibt nicht mehr Burgunder und Alemannen, nicht mehr Aquitanier und Franken, es gibt nur noch uns alle einig in der Kirche Christi.
Gab es Erkenntnisse für Sie, die ein bisschen ungemütlich gewesen sind, nachdem Sie den aktuellen Forschungsstand sich angeguckt haben?
Ja, zum Beispiel die Kreuzzüge widersprachen allen christlichen Prinzipien. Die frühen Christen waren Totalpazifisten und so etwas wie Kreuzzüge gab es 1000 Jahre nicht. Ich habe dann verstehen können, dass als der oströmische Kaiser, der byzantinische Kaiser, die westlichen Christen um Hilfe bat, weil tatsächlich die östlichen Christen bedrängt waren. Der Sultan Hakim hatte 30.000 Kirchen zerstören lassen oder ruinieren lassen und die Christen im Osten wollten Hilfe von den Christen im Westen und die einzige internationale Instanz damals, weil da gab es ja keine Vereinten Nationen oder eine europäische Gemeinschaft, war der Papst, der war übernational und der hat auch in gewisser Weise, wie Historiker heute sagen, das war auch sehr spannend, der hat Europa gemacht, das Papsttum hat Europa gemacht, weil zwischen Norwegern und Sizilianern gab es nur eine Instanz, die von allen akzeptiert wurde, das war das Papsttum und deswegen war der Ansprechpartner für diese Hilfe dann auch der Papst, aber die Folgen waren zum Teil ja entsetzlich.
WDR 2
mit den Sonntagsfragen und Manfred Lütz, der Ansicht ist, dass der Wegfall des Christentums als verbindende Kraft die ganze Gesellschaft in eine schwere Krise gestürzt hat. In welcher Krise stecken wir?
Ich glaube, der Kommunismus ist zusammengebrochen, der Marxismus, ich finde, das ist auch ein Problem der SPD. Und diese Partei sucht eigentlich seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, das sage ich jetzt gar nicht hämisch, nach Prinzipien, was jetzt eigentlich ihnen noch Orientierung gibt. Was sind eigentlich SPD-Werte? Was unterscheidet die SPD von der CDU, von der FDP? Das ist sehr schwierig geworden. Ja? Früher hatte man einen ideologischen Unterbau, den hat man nicht mehr. Das ist auch ganz gut so, dass man den nicht mehr hat. Aber wenn man jetzt gar nichts hat, ist es schon auch schwierig. Und die CDU spricht immer vom christlichen Menschenbild. Das ist ja auch ganz gut und schön, aber da weiß man manchmal auch nicht, was das heißt. Und wenn Sie da genau hinhören, ist es eigentlich ein allgemeiner Humanismus, der ja gut ist. Das ist ja gut und der ist sicherlich auch geprägt aus dem Christentum. Aber was da jetzt spezifisch christlich ist, das kann man nicht genau sagen. Und deswegen finde ich es ganz nützlich, wenn man sich die Geschichte des Christentums mal anguckt. Nämlich, die ist nicht beliebig.
Aber meine Frage war ja, in welcher Krise stecken wir? Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, wir stecken in der Krise, dass wir überhaupt keine Identität mehr haben. Also, dass wir gar nicht wissen, worauf wir uns berufen können.
Es fehlt an Aufklärung über das, was eigentlich christlich ist. Die Christen selber wissen es manchmal nicht. Ich glaube, selbst Christen, die in die Heilige Messe gehen am Sonntag, wissen manchmal gar nicht, was da vorne wirklich passiert. Was das für unglaublich kostbare Gebete zum Teil sind, die noch aus der Zeit von Papst Gregor dem Großen stammen, wo die Langobarden vor Rom lagen.
Ja, das mag sein, dass das die kostbaren Gebete sind, aber das ist ja der Punkt, den wir eben schon mal hatten, dass es die Leute nicht mehr erreicht. Dass viele Leute sagen, diese kostbaren Gebete helfen mir nicht im Alltag.
Ja, aber da ist dann auch die Klage heutzutage, die Kirche müsste doch, kommt dann häufig, die Kirche müsste den Leuten viel mehr beibringen. Warum denn eigentlich? Die Leute sind ja selber mündig. Und deswegen ist mein Impuls, dass ich Bücher schreibe, wo die Leute mal selber aufgeklärt sind. Die brauchen da nicht den Bischof für oder den Pfarrer, die können ja selber lesen.
Das heißt, wir brauchen die Kirche gar nicht so sehr als Wertevermittler?
Nee, ich glaube, wir brauchen nicht die Kirche als Wertevermittler. Das ist ja auch so eine Instrumentalisierung der Kirche für Werte. Ich bin zum Beispiel auch gegen den Begriff christliche Werte, ja? Was sind denn christliche Werte, ja? Es gibt Werte, die kann ich christlich begründen. Also für mich als Christ sind die Werte, nach denen ich lebe, natürlich christlich begründet. Aber ich habe gute Freunde, die sind Atheisten. Und die leben auch nach diesen Werten, begründen die aber halt ein bisschen anders. Das heißt, wir dürfen uns nicht sozusagen als Christen als Serviceleistung für die Gesellschaft verstehen, dass wir denen dann die Werte liefern, damit die Kinder nicht in der Nase bohren oder so. Also das war im 19. Jahrhundert ja so, dass der liebe Gott dann missbraucht wurde als der Böse, der dann das Kind straft, wenn es irgendwelche falsche Dinge tut. Da ist mir in der Beschäftigung jetzt mit der Geschichte der Kirche eben viel kostbarer zu wissen, dass Toleranz eine christliche Erfindung ist, dass Mitleid etwas ist, was ursprünglich christlich ist. Und da, wo zum Beispiel bei den Tafeln, das ist ja auch in anderen Formen zurzeit eine Diskussion, Menschen in Not wirklich kommen. Meine Frau koordiniert bei uns die Flüchtlingsarbeit zum Beispiel. Da sind viele Christen engagiert, aber auch natürlich viele Atheisten. Aber das ist aus wirklich christlichem Geist und das müssen wir auch fördern.
WDR 2.
Manfred Plütz ist heute mein Gast in den WDR 2 Sonntagsfragen, bekennender Christ. Woran merkt man das bei Ihnen?
Also ich bin zum Beispiel im Krankenhaus ausdrücklich kein bekennender Christ. Es ist sogar so, ich bin ja im katholischen Krankenhaus, ich bin Chef des Alexianer Krankenhauses in Köln. Und ich sage dann auch immer bei den Aufnahmegesprächen, wir sind hier in der katholischen Einrichtung, stört Sie das? Und wenn der Atheist dann sagt, das stört mich nicht, dann wird er natürlich eingestellt. Und deswegen ist der einzige Ort, wo ich Schwierigkeiten habe, das Kreuzzeichen, ein großes Kreuzzeichen beim Mittagessen, ich mache nicht immer ein Riesenkreuzzeichen, aber ein Kreuzzeichen zu machen beim Mittagessen, wenn ich ein Tischgebet mache, da mache ich das ganz klein, weil ich nicht möchte, dass die Mitarbeiter dann denken, sie müssen jetzt auch noch beten, ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Und ich finde unangenehm, wenn Patienten wissen, dass ich bekennender Christ bin, weil ich manchmal Sorge habe, dass atheistische Patienten dann denken, der behandelt mich dann vielleicht so als Patient zweiter Klasse, was überhaupt nicht der Fall ist.
Ich wollte gerade sagen, hätten die Grund dazu, das zu glauben?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich denke immer vom Patienten aus. Ja? Mhm. Ich finde, wenn der Patient zu viel sozusagen über das Privatleben des Therapeuten weiß, ist es generell nicht gut, sagt Freud ja schon. Und Religion ist ja auch was Intimes zum Teil. Ist nicht privat, aber es ist auch etwas Intimes. Und ich möchte Patienten damit nicht belästigen. Also ich trenne das immer streng. Leute sagen ja manchmal, ist ja toll, dass sie auch Theologe sind. Nein, das ist eher ein Problem, weil die Leute dann bei mir Antworten erwarten, die ich ihnen als Psychiater nicht gebe. Also ich bin in meinem Krankenhaus Psychiater und Psychotherapeut und kein Theologe.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, Ihre Frau koordiniert die Flüchtlingshilfe, es gibt wahnsinnig viel bürgerschaftliches Engagement, es gibt die Tafeln, es gibt Vereine, wo sich Menschen aus reinem Humanismus für andere ins Zeug legen. Und das reicht doch, oder? Der reine Humanismus. Ich brauche doch gar nicht an die Auferstehung zu glauben und ich brauche doch gar nicht christlich zu sein.
Also ich glaube, dass das nicht reicht. Sag mal so. Ich glaube, dass wenn ein Mensch, ein Freund von mir, humanistisch handelt, dann reicht das für den, ja? Natürlich finde ich, hätte er es besser, wenn er das sozusagen in einen christlichen Kontext einbettet. Das fände ich schon. Ich glaube schon, dass das Fragen beantwortet, die auch über das Leben hinausgehen, über die Frage nach dem ewigen Leben. Auch beten zu können zum Beispiel, wenn man einsam ist, wenn man gerade verlassen worden ist, wenn man völlig verzweifelt ist, eine humanistische Einstellung hat. Dass man im Gebet ein Du hat, dass das wirklich da ist und dass man nie völlig allein ist, das würde ich diesem Freund wünschen, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, er ist ein schlechterer Mensch als ich.
Wenn ich das Du in einem Baum finde, in der Natur finde?
Ja, suchen Sie mal. Ich glaube nicht, dass man ein Du tatsächlich in einem Baum finden kann. In einem Baum kann man die Schönheit sehen, man kann das Lebendige sehen, all das. Zum Beispiel, ich könnte nie diese Esoteriker, die da glauben, irgendwo sind irgendwelche Energien. Das ist mir ziemlich wurscht, ja. Energien, was sind Energien? Was für mich im Leben eigentlich entscheidend ist, ist das Existenzielle und das ist das Persönliche. Also ich glaube, was die Summe meines Lebens ausmacht, sind all die existenziellen Erfahrungen. Das sind manchmal 5 Minuten in der Woche, wo ich einem Menschen existenziell begegnet bin, den ich vorher nie getroffen habe. Und das sind Momente der Ewigkeit. Und das ist die Addition meines Lebens. Dass ich mir zwischenzeitlich noch die Zähne geputzt habe, das verwest alles.
WDR 2.
WDR 2 am Palmsonntag mit Manfred Lütz über die Frage, wie tragfähig unsere Religionen noch sind. Wir haben alles schon angesprochen. Christen zogen in den sogenannten Heiligen Krieg. Islamisten töten im Namen Allahs. Hindus zünden Moscheen an. Sollten wir um des lieben Friedens willen, wie Sie das ja auch schreiben in Ihrem Buch, nicht besser es mal ganz ohne Religionen versuchen?
Ja, so beginnt das Buch mit der berühmten These von Jan Aßmann. Der hat behauptet, der Monotheismus, der behauptet, es gibt nur einen Gott, der sei für die ganze Gewalt zuständig. Und das Spannende fand ich, dass Jan Aßmann selber seine These revidiert hat inzwischen und gesagt hat, das stimmt nicht. So stimmt das nicht. Das heißt, der Monotheismus hat dazu geführt, dass es eben nicht nur einen Stamm gab und alle anderen hatten keine Menschenrechte, sondern es gab einen Gott, der hat alle Menschen geschaffen. Also musste man dem anderen auch Menschenwürde als Geschöpf Gottes zubilligen. Mhm. Und zu sagen, nach den schlimmen Gewalttaten, die auch Christen begangen haben, die Muslime begangen haben, die auch Juden begangen haben, nach dieser Zeit würde man eigentlich denken, der Atheismus sei eine Alternative, da haben wir keine Religion, da haben wir den Ärger nicht. Aber dazu muss man sagen, im 20. Jahrhundert haben Hitler, Mao und Stalin zusammen 165 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Das ist so viel wie die gesamte Menschheit zur Zeit Jesu. Das heißt, der Atheismus, der ist jetzt auch nicht die Lösung. Und ich erlebe jetzt eine Aggressivität manchmal von Atheisten, die manchmal tragisch, aber manchmal auch witzig ist. Also wenn man bestimmte historische Dinge richtig stellt, würde man doch eigentlich sagen, normalerweise, da bin ich ja ganz dankbar. Es gibt Leute, die haben so bestimmte Vorstellungen vom Christentum, also Hexenverfolgung und so weiter. Und wenn man sie konfrontiert mit Forschungsergebnissen, werden die aggressiv oder sind sie total irritiert? Sie können über Bäume und Bienen heute Bestseller schreiben. Mhm. Und da sind die Leute, ach interessant, das wusste ich ja gar nicht. Und mir geht es in dem Buch eigentlich darum, das auch über das Christentum zu machen, dass man sich einfach informiert.
Es sind überall in Europa Nationalisten unterwegs. Glauben Sie, Herr Lütz, dass das Christentum noch taugt als geistiges Fundament Europas?
Ich glaube, wir brauchen einfach für die Debatten über diese Frage mehr Substanz. Man muss mehr wissen über das Christentum. Und ich glaube, viele Atheisten müssen viel mehr wissen über das Christentum, damit sie angemessen damit umgehen können und gucken können, wie das ja kluge Atheisten wie Habermas oder Gysi auch tun, wie das auch fruchtbar gemacht werden kann für die Gegenwart und für die Zukunft. Und die Christen selber sollten vielleicht auch nicht so impulshaft gleich sagen, 2000 Jahre war das alles nicht so gut, aber ich bin doch ganz nett. Das ist nicht wirklich überzeugend. Ja, da kann der Atheist nur sagen, du bist wirklich ganz nett, jetzt warten wir mal 2000 Jahre ab, ob es jetzt wegen dir besser wird. Das ist nicht überzeugend. Wenn das alles Mist war, dann ist das Christentum diskreditiert und auch nicht mehr als geistiges Fundament geeignet.
Ich bin Gisela Steinhuber, bedanke mich sehr, Manfred Lütz, dass Sie am Palmsonntag bei mir waren, in dem wir da zwei Sonntagsfragen und bin gespannt auf die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Danke.
Bitte, gute Gabe.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.